An diesem Tag, dem Tag Rogate des Gebetes, wollen wir unsere Aufmerksamkeit auf das Wort aus dem Nehemia lenken und dabei den Mann und seine Mission betrachten. Zwar nur aus dem ersten Kapitel, aber ich denke, dass es Anreiz gibt, auch dann einmal diese 13 Kapitel in einem zu lesen, um so diesen so wichtigen Inhalt zu diesem Thema Gebet noch besser zu verstehen. Aus dem Buch Nehemia, das erste Kapitel. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, das ist gemeint das 20. Jahr des Königs Artaxerxes, der 445 vor Christi die Rechnung hier, als das stattfindet, ist 445 vor Christi. Es geschah also in dem Monat Kislevs des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda, und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entthronten, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, und wie es Jerusalem ginge. Und sie sprachen zu mir, die Entronnen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, die ja circa, das war jetzt schon ungefähr 110 Jahre nach der ersten Rückkehr, die unter Kyros damals stattfand, und im Laufe der Zeit gab es weitere. Und hier jetzt schon nach diesen 110 Jahren der ersten Rückkehrer und des Erbauens des Tempels, da ist trotzdem noch folgende Beurteilung der Lage. Die Entronnenen, die zurückgekehrt sind, aus der Gefangenschaft sind, dort im Lande in großem Unglück und in Schmach. Die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Herrn, dem Gott des Himmels, und sprach: Ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der du hältst den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, das ich jetzt vor dir bete, Tag und Nacht, für die Kinder Israels, deine Knechte, und bekenne die Sünden der Kinder Israels, die wir an dir getan haben. Und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Wir haben übel an dir getan, dass wir nicht gehalten haben die Gebote und Befehle und Rechte, die du geboten hast, deinem Knecht Mose. Gedenke aber doch des Wortes, das du meinem Knecht Mose geboten hast, und sprachst: Wenn ihr mir die Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr aber zu mir euch bekehrt und meine Gebote haltet und sie tut, so will ich, auch wenn ihr versprengt wäret bis an das Himmelsende, euch doch von da sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohne. Und er betete weiter: Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine mächtige Hand. Hier weist er darauf hin, dass sie wieder zurückgeführt worden sind nach Jerusalem. Ach Herr, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes, auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten, und lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann, dem Artaxerxes. Denn ich war des Königs Mundschenk. Ich war sein Minister. Der Herr segnen uns nicht nur die Lesung dieses Wortes, sondern auch die Betrachtung dieses so wichtigen Dienstes eines Mannes, der uns hier etwas lehrt, dass wir nämlich nicht nur Menschen sein müssen, die dazu beitragen, dass es Probleme in dieser Welt gibt, sondern dass wir auch Menschen werden können, die er gebraucht zur Lösung dieser Probleme. Nehemia, ein Mann und seine Mission. Heute haben wir einen großen Mangel an gestandenen Persönlichkeiten, die das Prädikat Leiter wirklich für sich in Anspruch nehmen können. Nehemia war so ein Leiter. Wie sein Vorgänger Esra gebrauchte Gott ihn, etwas ganz Entscheidendes zu tun für sein Volk, das eben nicht die Treue Gott gehalten hat und darum nicht unter der Segnung weiterbleiben konnte, in dem Land zu bleiben und darum herausgeführt wurde, um sich einfach in der Abgeschiedenheit, in der Fremde bewusst zu werden, wo sie eigentlich hingehören. Und dann erlaubte Gott es, dass sie zurückgebracht wurden. Ein Teil, wie sie hier im Luthertext heißen, die Entflohenen, der Entkommenen, Entronnenen, aber eigentlich waren sie natürlich zurückgeführt worden und sie waren diejenigen, die eigentlich das Jerusalem wieder aufbauen sollten. Ein Zeugnis, dass Jerusalem ja sein sollte unter allen Völkern des großen Jehovas, des großen Gottes. Was ist heute mit den Persönlichkeiten? Was ist heute mit den Leitern? Wir können an Nehemia etwas lernen, wie Gott einen Leiter hervorbringt und was für Qualitäten er haben muss. Ein wahrer Leiter zeigt sich darin aus, in schwierigen Zeiten und Situationen den richtigen Blick für die Realitäten zu haben und zur Behebung der Probleme gute Lösungen zu kennen und Maßnahmen zu ergreifen, die eine Veränderung der Lage zum Positiven hervorbringt. Solche Menschen fehlen heute. Und sie fehlen nicht nur in der Politik. Solche Leute sind ein Geschenk Gottes, eine Gabe Gottes und sollten entsprechend geehrt werden. Solche Menschen begegnen uns in der Bibel und bieten uns die Möglichkeit, daran zu erkennen, was ein wirklicher Leiter ist, ein wirklicher Hirte ist. Denn in der Bibel wird immer das Bild gezeigt der Menschheit wie eine Herde. Und dann diejenigen, die Leiter werden, werden Hirten, um das Vorbild zu geben, wie Gott diese Menschen führen und leiten will. Jesus sah diese Menschen wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und schlimmer als Schafe ohne Hirten sind Menschen ohne Gott. Und so braucht Gott immer wieder ganz Besondere, die erkannt haben, wer er ist. Ich denke da an den Mose. Ich denke an Josef vorher schon, den Gott gebraucht hat. Und den Josua und Samuel und David und Esra. Wir können so durch die Bibel gehen und darum studieren wir in diesem Wort, um zu sehen, was es bedeutet, wenn Menschen in die Führung gesetzt werden, wenn die Verantwortung übernehmen, uns Wegweisungen zu geben. Nichtsdestoweniger oder ist auch Nehemia hinzuzuzählen zu dieser Gruppe, die Gott als Vorbild genommen hat, wahre Leiter. Ein typisches Merkmal eines solchen, modern ausgesprochen heute, deutsch ausgesprochen, Leaders, eines Leiters, eines echten Leiters ist, dass er ein Mann mit einer Vision ist. Leider ist dieses Wort Vision ein Schlagwort geworden. Meistens ist es das, dass man sich einfach gewisse Vorstellungen hat und meint, die müsste man umsetzen im Namen Gottes. Aber was bedeutet es wirklich? Es bedeutet die Fähigkeit, etwas zu erkennen, was Gott tun kann. Einfach zu erkennen, was Gott tun kann in misslicher Lage. Das ist eine Vision. Immer wenn im Alten Testament solche Visionen gegeben wurden und auch später im Neuen Testament, dann wurde ein Hinweis gegeben einer oder mehreren Personen, was Gott in der Lage ist zu tun. Diese Sicht bekommt man am klarsten natürlich aus der Heiligen Schrift, aus dem Wort Gottes. Heute werden alle möglichen Vorstellungen als Visionen deklariert. Sie sind es aber nicht, und wir sollten vorsichtig sein, wenn Menschen kommen und dieses Wort gebrauchen. Warum sind es oft nur Vorstellungen und keine echten Hinweise Gottes? Weil sie nur selten wird aus dieser Vision eine Mission, eine Sendung, eine echte Gottessendung. Bei Nehemia können wir erkennen, wie er diese Vision bekommt, diese Sicht bekommt der Dinge, wie Gott sie sieht. Und das Erste, was wir natürlich hier gelesen haben und gesehen haben, es ist die Wahrnehmung von der Unzulänglichkeit, in der Jerusalem dort besteht. Welche Unzulänglichkeit der Umstände, in der die Menschen dort leben müssen, die zurückgeführt wurden. Aber dann, das ist die negative Seite, kommt auch immer eine positive Seite. Und die positive Seite, dass da auch ihm gezeigt wird, die Zuständigkeit Gottes für dieses Problem. Das sind sehr wichtige zwei Erkenntnisse einer echten Vision, ist nicht nur die Unzulänglichkeit zu sehen, sondern auch die Zuständigkeit zu sehen. Wer ist verantwortlich? Wenn wir einen Blick auf diese Wahrnehmung richten, dann sehen wir Jerusalem in einem unzumutbaren Zustand. Die Stadt Zion auf dem Präsentierteller, ohne die geschützte Stadtmauer. Ein Schmach für Jerusalem, Gottes Stadt, in der es heißt im Psalm, dass er so fein und lieblich zu wohnen ist, weil Gott in ihrer Mitte ist. Und dann diese schändliche Situation, diese Stadt ohne Mauern, ohne Schutz, der Lächerlichkeit preisgegeben, geöffnet für alle Wegelagerer, schutzlos, allen Angriffen ausgesetzt, von wegen. Ein feste Burg ist unser Gott. Nein, dies war nicht mehr das Zeugnis der Söhne Koras, die gesagt haben, dass Gott ist unsere Zuversicht und Stärke und dass es eine Stadt ist, in der Gott Wohnung macht, in der er in diesem Tempel leben und regieren kann. Und dass es lieblich und fein und lustig dort zugeht und dass man geborgen ist dort in dieser Stadt. Nichts ist mehr davon zu sehen. Und darum diese Schmach. Aber Gott will nicht mehr in dicken Mauern leben. Er will nicht in festen Tempel leben. Er will in unserem, unter uns leben, mit uns leben, in uns leben. Und wie sieht es da aus? Auch wir stehen heute vor vielen Unzulänglichkeiten. Zum Beispiel in unserer Seele. Wie sieht es da aus? Wenn der Psalmist sagt, was betrübst du dich, meine Seele? David sagt, und bist so unruhig in mir. Und es gibt so viele Gründe, unruhig zu sein. Unsere Seele braucht eine starke Umfassung, einen Schutz. Wie viele niedergeschlagene Menschen gibt es? Jung und alt, mutlos, kraftlos, depressiv, lebenssatt, ehe sie angefangen haben, überhaupt zu leben. Und wer sieht diese Schwachstellen? Wer sieht sie unter uns? Auch unter uns geben wir auch vor, so geschützt zu sein und stark zu sein. Aber wie sieht es aus in unserer Seele? Ist diese Mauer abgebrochen? Ist dieser Schutz nicht mehr da? Oder gucken wir auf die Kinder, unsere Kinder brauchen wir, auch sie brauchen eine starke Umzäunung. Gott hat uns die Gebote gegeben, die 10 Gebote. Aber wir leben oft so, als wenn diese 10 Gebote uns von dem Guten fernhalten. Und wir machen es unseren Kindern vor und zeigen ihnen oft, dass die Hoffnung, dass das Gras draußen grüner ist als drinnen, doch im Grunde unsere Leben prägen sollte. Und das bringt diese Unruhe, denn da sind wir nicht in dem Schutz. Nicht umsonst hat Gott im Alten Testament, im 5. Buch Mose, deutlich gemacht, wie die Eltern ihren Kindern diese Gebote ihren Kindern geben sollen, damit sie heranwachsen unter diesem Schutz. Denn Gott hält uns nicht fern von den Segnungen, sondern durch diese Geboten in den Gott gegebenen Segnungen. Wer ist der Mann und wer ist die Frau? Wo ist der Nehemia? Wo ist der Esra? Die unseren Kindern wieder, unsere Kinder wieder in diese Geborgenheit zurückführen. Aber da sind denn ebenfalls unzulängliche Zustände in unseren Familien. Auch die brauchen diesen Wall, der allen Winden und Stürmen des Lebens trotzen kann. Es sind die bewahrenden geistlichen Mächte, die Gott bereithält und um uns stellt. Und wir brauchen wieder Menschen, die diesen Blick erkennen und uns diesen Blick öffnen. Knechte Elisas, Elia, Elisa, wie er dafür betet. Rogate beten, er betet dafür, dass seinen Knecht die Augen geöffnet werden, als nämlich die Assyrer den Elia gefangen nehmen wollten, da erschrickt der Knecht und er weiß nicht, wie man aus dieser Situation herauskommt. Und dann betet Elisa und Gott öffnet dem Knecht die Augen. Er sieht, dass draußen, dass die, die um uns stehen, immer viel stärker sind, dass Gottes Macht immer viel größer ist als das, was uns hier bedrängt, was auf uns einstürmt, was uns zu Fall bringen will. Aber was ist die Voraussetzung für so einen Leiter? Wer bekommt so eine Vision? Wen kann Gott hineinrufen und ihn zu seinem Hirten machen? Wen kann Gott diese Vollmacht geben, Menschen wieder diese zu helfen, diese Mauer zu bauen, um ihr Herz, um ihre Kinder, um ihre Familien, um ihr Volk? Guter alter, bekannter Freund, väterlicher Freund von mir, Alan Redpath, schon lange jetzt bei dem Herrn, er sagt, du kannst die Not nicht lindern, es sei denn, du spürst selbst die Last. Das heißt, dass ehe wir eine Vision, eine Sicht bekommen und auch die Befähigung dafür haben, müssen wir hineingenommen werden und wahrnehmen den Schmerz, unter dem letztlich Gott selber leidet. Er leidet darunter, dass die Stadt Jerusalem, seine Stadt, so auf dem Präsentierteller liegt und verspottet wird und ein Hohn ist. Er leidet darüber, weil es der Hinweis dafür ist, wie Gott darunter gelitten hat, als man seinen Sohn ans Kreuz genagelt hat und hat ihn verspottet und verlacht. Und Gott hat stillgehalten. Aber Gott hat zu allen Zeiten anderen die Augen geöffnet, dass sie teilnehmen an diesem Leid, das viel größer ist als das Leid, das wir zu tragen haben. Sehr oft gehen Wahrnehmungen und Schmerz Hand in Hand. Nehemia musste erst über die zerbrochenen Mauern weinen, ehe er berufen wurde, der Mauerbauer zu werden, der das alles wieder intakt bringt. Es war Moody oder ein anderer großer Prediger, der einmal von einem jüngeren Evangelisten eine Anfrage bekam. Und dieser Evangelist sagte, was muss ich tun? Ich bete hier und predige hier und schaffe hier schon so viele Jahre und nichts passiert. Was muss ich tun, dass diese Menschen sich öffnen für die Gnade und Barmherzigkeit Gottes, für die Vergebung? Und Moody, ich glaube, wenn er es war, oder ein anderer großer Prediger, er sagte, try tears. Zwei Worte, versuch es mit Tränen. Tränenmission, das ist, was im Grunde so einen Visionär einschließt, denn er sieht die Dinge, wie Gott sie sieht. Und Jesus weinte über Jerusalem. Aber wir leben in einer Gesellschaft, da geht es nur noch um Wohlfühlen. So vieles Gute, aber auch manches Schlechte schwappt ja von unserem großen Brudervolk aus Amerika herüber. Aber schon vor Jahren, als ich damals schon in Gemeinden war, war das Stichwort immer der Leute, wenn man miteinander sprach, was sie da machen und was sie vorhaben und was sie in der Gemeinde planen und so weiter und was die Jugend vorhat. It's fun. Es macht Spaß. Ich sage, wie war die Gebetsgemeinschaft? Oh, it's fun. Oh, wie war das Picknick? It's fun. Wie war der Gottesdienst? It's fun. Es war immer Spaß. Also alles muss Spaß machen. Aber Jesus weinte. Und heute schwappt es hier rüber. Wir wollen Fun, wir wollen Fellowship, wir wollen Gemeinschaft, wir wollen Freude, wir wollen Stimmung. Wer schließt sich schon einer Mission an, die als Ziel gesetzt ist, zu weinen? Die Tränenmission. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir uns einfach nicht hineinnehmen lassen und dass wir uns nicht heranführen lassen an dieses Leiden. Aber wenn es so wäre, dann würden wir zusammenbrechen. Und darum öffnet Gott nicht nur dem Nehemia die Augen für diese Notsituation, sondern er gibt ihm auch die Klarheit, wer ist zuständig zur Lösung dieses Problems. Auch wenn ihr versprengt wäret bis an das Himmelsende, so will ich euch da sammeln und euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe. Ich bin der Heiland. Bei mir ist das Heil. Und so schließt er ab mit dieser Erkenntnis, dem Fazit: Herr, du Gott Israels, du bist treu. Ja, wir haben nicht gehalten und tun es nicht. Und er schließt sich ein in diese Schuld. Wir haben nicht gehalten, dass du einen Zugzwang kommen musst, uns jetzt zu segnen und uns wieder aufzubauen. Nein, wir haben nie etwas gebracht. Sondern wenn du wirkst, liegt es immer nur daran, dass du treu bist. Wenn wir darauf warten, dass wir uns erst bessern, dass wir uns groß verändern, dann kann Gott nie segnen. Es ist eine Vision von der Gotteszuständigkeit und Treue. Und es ist die Voraussetzung, sich durchs Gebet in die heilsbringende Macht Gottes einzuschalten. Wenn wir das erkennen, Gott ist zuständig und Gott ist treu, er ist verantwortlich, dann können wir hier gar nicht mehr anders, ehe wir aktiv werden und Aktivisten werden, dass wir ins Gebet gehen. Das ist, was mich so bei dem Betrachten dieses Wortes heute Morgen begeistert hat, als ich erneut noch einmal da einen Blick auf diese ähnliche Begebung in der Apostelgeschichte gelenkt habe. Und da ist das ja auch so, dass die Gemeinde verfolgt wird, unter Druck gesetzt wird und dann steht da drüber Gebet der Gemeinde. Und dann lesen wir, wie die Gemeinde darum bittet, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist. Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich zuwider den Herrn und wieder seine Christus. Wahrlich, ja, sie haben sich versammelt in dieser Stadt, wieder deinen heiligen Knecht Jesus, welchen du gesalbt hast. Und dann sagt er: Und nun, Herr, siehe an ihr drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort und strecke du deine Hand aus, dass Heilung und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und da sie gebetet hatten, bebte die Städte, die da versammelt waren. Und sie wurden alle des Heiligen Geistes voll und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Was erkennen wir hier? Was kennt die Gemeinde? Wir gehen dann richtig ins Gebet, wenn wir erkennen, wer zuständig ist für diese Missstände. Und dieses Gebet, mit der er freimütig hineingeht, in der Erkenntnis, nicht nur diese Not zu sehen, die ihn so niedergeschlagen hat, dass er sich hinsetzen musste und weinte und betete, aber dann sein Blick sich erhob und sagte: Hiermit wird nur einer fertig und das ist unser Gott. Und dann geht er mit einer ganz bestimmten, mit einer gewissen intimen Zudringlichkeit, aber auch gleichzeitig einer unwahrscheinlichen Gottesfurcht, tritt er an Gott heran als Bittsteller. Aber das Größte, was ich hier feststelle, was ihn bevollmächtigt, ein Hirte zu sein, ein Leiter zu sein, ein Leader zu sein und dass diese Vision eine gottgegebene Vision ist, dass er sich identifiziert als Bittsteller mit den Schuldigen, so wie wir es gelesen haben, dass er nicht nur sagt, die sind schuldig und ich bin gerecht und du hörst doch die Gerechten. Nein, wir sind alle schuldig, ich und mein Haus, ich und meine Familie, mein Vaterhaus, wir sind schuldig. Und darin identifiziert er sich mit dem Volk, wie es Abraham getan hat, wie es ein Daniel getan hat, wie es Jesus getan hat und wie wir es zu tun haben. Wenn wir wirklich Heilbringer, Heilsbringer sein wollen, wenn wir wirklich dazu beitragen wollen, dass Mauern gebaut wurden, dass Menschen unter diesen Schutz kommen, dann können wir uns nicht abseits stellen, sondern wir sind ein Teil derjenigen, die in dieser Not stehen durch die Schuld und die Sünde, die uns alle so furchtbar anhängt. Und so schließt er, kommt zum Schluss zu dieser Bitte, seinem Anliegen. Er bittet um das Gelingen der Lösung, die ihm aufs Herz die Lösung ist, er will hingehen zu dem Artaxerxes, er will dem König vorsprechen und er will darum bitten, dass er befreit wird, hinzugehen zu seinem Volk und dort die Mauern aufzubauen. Und das ist natürlich die Geschichte der folgenden 12 Kapitel. Er bittet um diese Lösung des Problems. Er bittet darum, dass er ein Teil sein kann zur Lösung des Problems, das letztlich ja noch Gott bewirken kann. Und Gott erhört in Nehemia. Aus seiner Vision wurde eine erfolgreiche Mission. Nehemia wurde ein Mauerbauer. Einer, der den Gott berufen konnte, Schutzwelle zu legen um die Herzen von Menschen, um die Kinder und die Familien und das Volk. Möge Gott uns berufen, nicht nur Teilhaber zu sein und Verursacher der Nöte, sondern ein Teil seiner Lösung zu sein, der Probleme, die durch die Sünde geschieht unter uns und die er gekommen ist, zu beseitigen. Er, der Heiland, er zum Heil gesandt, sendet uns. Möge euch die Fortsetzung dieser Entfaltung dieses Mannes mit der Vision und dieser Sicht möchte Ihnen das ganz große Freude bereiten, wenn Sie die weiteren 12 Kapitel für sich lesen. Ein herrliches Buch. Eine herrliche Möglichkeit für dich und mich, für Sie, für uns alle, ein Teil zu werden, berufen zu sein, zur Lösung der Probleme beizutragen. Und das geschieht durchs Gebet. Wir wollen miteinander beten, weil wir sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, wenn wir in besonderer Weise heute gleich in dem zweiten Gottesdienst diese jungen Menschen dir zuführen, dann beten wir auch, wenn wir in dem Gottesdienst selber nicht da sind, ganz besonders für diese Kinder. Wir beten, dass wir als Väter, als Paten, als Nachbarn, als Mitarbeiter in der Gemeinde, als Kollegen Menschen werden wie ein Nehemia. Dass wir Menschen sind, die den Misszustand erkennen, aber mehr noch, dass wir wissen, es gibt eine Lösung. Die Lösung der Probleme ist nicht, wie wir die Dinge lösen, sondern wie du sie löst. Und wir danken dir, dass wir vor allen Dingen und zuallererst das Recht haben, in das Allerheiligste zu kommen und dich anzubeten und dich zu bitten, in deiner Treue uns gnädig zu sein. Und die Vergebung, die du uns zugesprochen hast, denen zuzusprechen, die nichts von dieser Lösung wissen, die noch ungeschützt sind, wo noch kein Heiliger Geist eine Mauer errichtet hat zum Schutz des Herzens und des Lebens. Herr, wir beten, dass wir uns da treuer hineinrufen lassen. Als Menschen der Fürbitte und mit der Bitte selber ein Teil zu sein zur Lösung der Probleme und uns zu bewahren, immer nur Verursacher zu sein. So loben wir dich und geben dir die Ehre und beten dich an und schließen alles ein, wie du es uns gelehrt hast, mit dem Gebet, wie du es uns beigebracht hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.